Also. Aber ja, wir freuen uns von Herzen um jedes, das da ist. Es ist so schön, dass doch ein gewisser Rest übrig geblieben ist. Und gleichzeitig geht es mir persönlich so, dass ich sehr viel einfach an die denke, auch, die nicht da sind. Es ist mir so ein Anliegen innerlich, immer wieder, auch wenn ich an Melanie und Yves denke. Ja, dass Gott sie einfach kann festigen kann, gerade in dieser Situation, wo sie stehen, mit dem sie werden zurückkommen und der Yves weiss nicht, wie es weitergeht. Ja, ich muss einfach viel an sie denken, aber auch an Schmitz mit den Kindern, die unterwegs sind. Sie haben ja auch einige schwierige Begegnungen vor sich. Auch an Marques, wo sie einfach auch angefochten sind. Dass man einfach immer wieder an sie denken, ist mir so ein Anliegen. Aber auch Edi und Susanne, die zu Ulm sind, fällt dem Edi auch immer wieder schwer, wenn er muss gehen, die ganzen Volumen Velos für das nächste Jahr bestellen, wissen, wie viel das gut ist und so weiter. Eine riesen Herausforderung. Aber auch sonst an die, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe, Salome ist unterwegs mit der Petra. Salome, Entschuldigung, Simona ist unterwegs mit der Petra. Ja. Denken wir doch einfach immer wieder an unsere Geschwister, die unterwegs sind. Donnerstag und Freitag bin ich mit Fieber im Bett gewesen. Habe eigentlich ganz anders geplant gehabt für diese Zeit. Aber es ist so gut zu wissen, dass, wie wir es jetzt gehört haben, dass wir so völlig in der Hand von unserem Herrn sind. Ist das nicht tröstlich und ermutigend? Völlig mit allem ausgeliefert ihm. Wenn man denkt, dass, ich weiß nicht, wie manchmal, dass wir schon Atem geholt haben, jetzt seit dieser Zeit, wo wir da drinnen sitzen. Und jeder Atem ist der Odem Gottes. Wenn er da entzieht, ist kein Atem mehr da. Jeder einzelne Atemzug ist Odem Gottes. Und so sehr sind wir in seiner Hand. Und wer ist er denn für uns? Irgendein strenger Tyrann? Nein, wir haben es gerade vorher in der Psalm, sind wir dort in der Gegend gewesen, wo steht, wie ein Vater sich über seine Kinder erbarmt. So erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wir dürfen seine Kinder sein und er ist für uns, gibt es einen perfekteren Vater, kann es eine perfektere Vaterliebe geben, als die von unserem Gott. Wenn er uns sieht, dann sieht er uns immer als der Vater, der auf die Kinder schaut und sie von ganzem Herzen liebt. Und jedes Haar weiß alles, das Innerste, jeder verborgene Gedanke. Er kennt das Geheimnis von unserem Herz, hat er ja schon gelesen. Wie gut ist es darum, dass wir dürfen unter das Wort kommen, ins Wort hineingehen und dass das Wort genau das Schwert ist, wo das offenlegt bei uns. Wenn wir jetzt das gehört haben vom Joshua, nimmt es ja manchmal Wunder, ja, was entdeckt denn Gott noch alles bei mir, wo ich selber nicht weiss? Und dann sagt uns eben Hebräer 4,12, dass sein Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert, das durchdringt und offenlegt. Das ist nicht, um uns zu strafen, im Gegenteil, sondern zu unserem Allerbesten. Um uns zu zeigen, was in unserem Herz innen ist. Und um zu heilen, um zu wiederherstellen, um neu zu machen, um uns zu erfüllen mit seinen Gedanken. Das ist wirklich sehr ermutigend gewesen, was wir schon haben dürfen hören. Und wir wollen ja heute mit einem ähnlichen Thema weiterfahren, nämlich Gottes Wort an uns wirken. Das Wort von dem himmlischen Vater, der so gütig mit uns umgehen will, an uns auch wirklich wirken. Dass wir immer mehr dorthin kommen. Dass wir es nicht einfach hören, sondern dass wir es zulassen, dass wir es lassen, seine Wirkung in uns entfalten. Ja, wir schlagen wieder auf. Lukas 8, ich möchte auf Hochdeutsch umstellen. Lukas Kapitel 8. Wir haben das letzte Mal ganz diese drei kurzen ersten Verse gesehen, wo so einfach beschrieben wird, was eigentlich das Wesen von Nachfolge ist. Das Lukas-Evangelium, das Evangelium über die Nachfolge. Auch hier wieder in ganz einfachen Worten beschrieben anhand dieser 12 und noch viel mehr als die 12 und dieser Frauen, die bei ihm waren oder mit ihm waren. Und eben die etlichen Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Und viele andere, die ihm dienten. Also Nachfolge ganz einfach ist, bei ihm sein, von ihm empfangen und ihm dienen. So eindrücklich immer wieder im Lukas-Evangelium, wie einfach Nachfolge geschildert wird. Bei ihm sein, von ihm empfangen und ihm dienen. Wir haben dann auch den Begriff des Reiches Gottes zwangsläufig kurz anschauen müssen, weil da steht, dass er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte. Um zu wissen, ist denn das Evangelium, das wir verkündigen, oder was hat es auf sich mit dem Reich Gottes? Und haben da gesehen, wie wichtig es ist, diesen Begriff des Reiches Gottes biblisch richtig zu verstehen. Es ist gar nicht so einfach. Aber überall, wo wir im Wort Gottes diesem Begriff begegnen, ist es wichtig, dass man ihn einordnen kann. Was ist jetzt gemeint? Welche Form des Reiches Gottes ist jetzt hier gemeint? Weil es ja so viele falsche Reichsgotteslehren gibt heute. Die meisten Irrlehren oder neuen, modernen, evangelikalen Lehren gehen von einem falschen Verständnis des Reiches Gottes aus. Und ich möchte nur noch einmal ganz kurz sagen, was für uns wichtig ist. Für uns als Gläubige, als bibeltreue Gläubige sind wir nicht berufen, das Reich Gottes hier und jetzt aufzubauen und umzusetzen. Dazu sind wir nicht berufen. Und das predigt heute die ganze evangelikale Welt. Wir sind genau dazu da, das Reich Gottes umzusetzen. Das ist völlig irr und unbiblisch. Das Reich, wo der Herr Jesus über diese Welt herrschen wird, das ist none of our business, wie man auf Englisch sagen würde. Damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Dass wir das messianische Reich auf dieser Welt weder vorbereiten noch aufrichten. Denn er selber wird es tun. Und es steht ausdrücklich zweimal im Propheten Daniel, dass er es tun wird, ohne Zutun einer einzigen Menschenhand. Und doch, jetzt, in unserer Zeit, in einer gewissen Form, ist das Reich Gottes da. Aber nur in einer gewissen Form. Es ist einerseits da, hier und jetzt, in unseren Herzen. Denn was ist Reich Gottes? Reich Gottes ist dort, wo er der uneingeschränkte Herrscher und König ist. Und wenn du und ich, wenn wir Gottes Kinder sind, dann sitzt er auf dem Thron in unserem Herzen. Dann ist er der uneingeschränkte Herrscher. Darum ist sehr wohl Reich Gottes jetzt da, umgesetzt, realisiert in einem jeden einzelnen Herzen eines echten Gläubigen. Und übrigens nicht nur heute, das war zu allen Zeiten so. Das Reich Gottes war Realität im Herzen eines Mose und eines David und eines Daniel und so weiter. Und es sollte auch Realität sein, hier und jetzt, in unserer Zeit, in seinen Gemeinden, in den sichtbaren und konkreten Ortsgemeinden, die da genannt werden, Tempel Gottes. Wie sollte Gottes Reich nicht Realität sein, wo sein Tempel ist? Und die Gemeinde ist ganz konkret sein Tempel. Und da möchte ich einfach einmal mehr ganz klar betonen, Tempel Gottes ist nur dort, wo lebendige Menschen, echte, wahre Gläubige, konkrete, sichtbare Menschen, die sich kennen, die direkt miteinander umgehen, die einander und dem Herrn Jesus dienen, auch im Alltag, wo diese Gläubige sich als örtliche Gemeinde versammeln. Dort ist Tempel Gottes. Und Tempel Gottes ist nicht dort, wo sich angeblich die weltweite Universalgemeinde in angeblich geistlichem Sinne in Christus versammelt. Dort ist nicht Tempel Gottes, weil diese Einzelnen kennen sich gar nicht alle, längst nicht alle. Ich erwähne das, weil wir im Moment in einer großen Auseinandersetzung stehen. Es raubt mir fast die gesamte Energie, kann ich euch sagen, einfach auch als Gebetsanliegen, mit einem Bruder aus der Brüdergemeinde, der uns quasi das aufzwingen will, das zu glauben an die Universalgemeinde. Und dass er so absolut das Recht hat, seine Ortsgemeinde zu vernachlässigen und als Überlehrer und Überhirte der Universalgemeinde uns zu belehren. Ich wehre mich dagegen. Aber es macht mich sprichwörtlich krank, kann ich euch sagen. Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth und den anderen an ihrem jeweiligen Ort: Ihr seid Gottes Tempel. Wehe, wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Und wenn der Begriff Tempel Gottes nur, und das sagen diese Leute, nur auf diese Gesamtgemeinde zutreffen würde, nur das ist wirklich der Tempel Gottes, dann hätte Paulus zwangsläufig schreiben müssen: Liebe Korinther, denkt daran, wir sind doch Tempel Gottes. Nein, er schreibt, ihr seid der Tempel Gottes, ihr Korinther. Und im Kapitel 12 schreibt er dann: Und ihr seid der Leib des Christus. Ihr als Ortsgemeinde. Warum schreibt er dort nicht: Und denkt daran, wir alle sind doch Leib des Christus. Es gibt doch nur einen weltweiten Leib. Natürlich gibt es aus Gottes Sicht nur einen Leib. Er sieht ihn, aber wir sehen ihn nicht. Für uns Menschen hier und jetzt heißt es, jede Ortsgemeinde ist repräsentierend den Leib des Christus und den Tempel des Christus. Und dann werden wir oft verunglimpft und sagen, bei euch gibt es viele Leiber und viele Bräute und so weiter. Nein, es ist alles der eine Leib. Aber wir sind als Ortsgemeinde Leib Christi. Und wir müssen uns nicht ausrichten darüber, was sagen die Führer der Universalgemeinde. Wir haben keine Mittel zwischen uns und Gott. Es betrübt mich zutiefst, zutiefst. Es ist so offensichtlich aus der Schrift. Und man muss so eine Brille aufsetzen, um das zu sehen, um zu rechtfertigen, dass man eben nicht in einer Ortsgemeinde sein muss und trotzdem alle Christen belehren kann, wie sie zu leben hätten. Ist das nicht unglaublich? Wie sie treu zu ihrer Gemeinde sein sollten. Wie sie in ihrer Familie die Aufgabe wahrnehmen sollen und in der Gemeinde sich einsetzen. Aber mich selber betrifft es nicht. Ich bin eine Stufe höher in der Universalgemeinde. Nein, das akzeptiere ich nicht. Ich möchte weiter lesen im Lukas 8, Vers 4 bis 18. Das Gleichnis vom Seemann. Als nun eine große Menge zusammenkam und sie aus den Städten zu ihm zogen, sprach er in einem Gleichnis. Der Seemann ging aus, um seinen Samen zu säen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Felsen. Und als es aufwuchs, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen, die mit ihm aufwuchsen, erstickten es. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und wuchs auf und brachte hundertfältige Frucht. Und als er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wir haben das letzte Mal schon kurz angetönt, wie wichtig dieses Gleichnis ist. Die Parallelschilderung im Markus, dort sagt der Herr Jesus: Es ist so wichtig, dass ihr das versteht. Denn wenn ihr das Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr alles andere verstehen? Gleichnisse über das Reich Gottes und so weiter. Und darum ist es auch eines der einzigen Gleichnisse, das der Herr in allen drei synoptischen Evangelien selber auslegt, was es bedeutet. Dass wir auch seine Auslegungsprinzipien erkennen. Man kann in diesem Gleichnis oder erkennt man eigentlich drei Hauptaussagen oder drei Schwerpunkte. Vor allem, wenn man auch die Schilderungen eben der anderen Evangelisten Matthäus und Markus zusammennimmt. Punkt 1. Es spricht darüber, dass das Reich Gottes in der jetzigen Welt zeigt, gekennzeichnet ist vom Säen. Säen. Das ist ein Hauptthema, Hauptmerkmal des Reiches Gottes. Oder des Reiches der Himmel, ist genau das völlig Identische. Matthäus schreibt immer vom Reich des Himmels, weil er ein Judenschreiber ist, der den Juden das Evangelium nachbringen will und die Juden vermeiden, wann immer möglich, den Namen Gottes. Das ist die mögliche Erklärung, dem kam er entgegen. Und weil so oft, das kommt so oft vor, der Begriff Reich der Himmel, Reich der Himmel. Und dann muss er nicht immer schreiben, Reich Gottes. Aber es ist genau inhaltlich, es gibt Leute, die versuchen, das zu unterscheiden. Es gibt ein Reich der Himmel und es gibt ein Reich Gottes. Es ist nicht genau das. Biblisch nicht haltbar. Also, dieses Reich Gottes in der jetzigen Zeit, seit Christus zurück zum Vater ging, seit das Reich verworfen wurde von den Juden, und jetzt diese spezielle Übergangszeit ist, der Gnadenzeit, wo die Völker aus den Nationen, die Heiden gesammelt werden zur Braut Christi. In dieser Zeit, die ist geprägt vom Säen des Evangeliums, der Heilsbotschaft, das Offenbaren des Heilsweges. Das Wort vom Reich lesen wir in Matthäus 13, 19. Und es ist geprägt vom Wachsen dieser Saat. Das Säen ist nur der erste Schritt. Dann kommt das Wachsen. Und was ist der letzte Schritt? Ganz logisch, die Ernte. Säen, Wachsen, Ernte. Das ist das große Hauptanliegen des Reiches Gottes in dieser jetzigen Weltzeit. Ernte, das bedeutet Frucht bringen. Das ist das Ziel. Frucht, dass Frucht entsteht. Das zweite wichtige Merkmal oder Hauptaussage in diesen Gleichnissen, vor allem dann auch eigentlich in allen Himmelreichsgleichnissen in Matthäus 13, wo auch das Vierfache Ackerfeld, das erste davon ist, Die zweite Hauptaussage können wir so formulieren: Dieses Sehen löst etwas aus. Es löst massiven Widerstand aus. Das ist ein Hauptmerkmal in dieser Zeit. Massiven Widerstand von der Welt, vom Fleisch, von Satan. Gegen die Saat Gottes. Weil sowohl das Sehen soll verhindert werden, wie das Wachstum soll verhindert werden und insbesondere die Ernte soll zerstört werden. Und wir lernen dort die Hauptstrategien Satans kennen in diesen anderen Himmelreichsgleichnissen. Da ist ganz zu oberst ist aktiver dämonischer Einfluss, um das Wort zu verdunkeln. Und damit im Zusammenhang es soll verändert werden zu einer reinen Oberflächlichkeit. Alles, was mit Evangelium, was mit Christentum, was mit der guten Nachricht zu tun hat, mit dem Erlösungswerk Jesu Christi, es soll verändert werden, dass es zu was wird? Zu Religion. Religion, Äußerlichkeit, nur äußerliche Frömmigkeit. Ist das passiert? Wie sehr? Wie sehr ist genau das passiert? Das lehrt uns zum Beispiel so eindrücklich das Gleichnis vom Weizen und vom Unkraut. Weizen gesät. In der Nacht kommt der Feind und sät Unkraut dazwischen. Oder eine weitere Strategie des Feindes. Heimliches Hineinmischen vom Bösen. In diese gute Saat, heimliches Hineinmischen vom Bösen, Gleichnis vom Sauerteig. Oder auch das Nachmachen, das Kopieren, aber auf eine ganz verdrehte Art natürlich, das Nachäffen sozusagen, der Saat, des Wachstums und der Frucht. Gleichnis vom Senfkorn, wo die Verführung so sehr im Vordergrund steht. Sollte Gott gesagt haben, ich weiß noch etwas Besseres. Macht's doch so. Macht's doch so. Und dieses Senfkorn wird riesengroß, übernatürlich, völlig unnatürlich. Und am Schluss hausen die Dämonen in diesem Baum. Christentum. Und die letzte Strategie, offene, brutale Verfolgung, wie uns die Kirchengeschichte so eindrücklich lehrt, wie uns das Leben des Paulus so eindrücklich lehrt, auf Schritt und Tritt. Er wusste nicht, was ihn erwartet in einer neuen Stadt. Nur eines wusste er ganz sicher, Verfolgung. Brutalste Verfolgung wird auf ihn warten. Das wusste er jedes Mal. Und dies alles zusammengenommen führt zu dieser Form des Reiches Gottes, das in dieser Welt jetzt vorliegt, vom Menschen total verdorbenen Form des Reiches Gottes. Und genau das meint der Herr Jesus, wenn er redet vom Geheimnis des Reiches Gottes, wie er das in hier im Kapitel 8 auch bezeichnet. Vers 10. Er aber sprach, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen. In den anderen Evangelien steht, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Es ist diese geheimnisvolle, weil vom Menschen total manipulierte, veränderte, verfälschte Form des Reiches Gottes. Wisst ihr, wenn wir so viele christliche Länder haben, überall Kreuze, überall wird man erinnert, irgendwo an die Botschaft der Bibel. Auch wenn es ganz absurd ist. Wir waren am letzten Mittwoch, hatten wir Weihnachtsessen von der Praxis. Und dann waren wir in der Kartause Ittingen. In diesem, eine Kartause ist von den Kartausermönchen ein Kloster und die waren sehr asketisch, sehr streng. Jeder hatte sein Häuschen, kennt vielleicht die Karthause Ittingen von der Umgebung, ja wunderschön. Aber in dieser Kirche, angefüllt mit Götzenbildern, angefüllt. Und gleichzeitig ist das der Apostel Johannes hier und dort ein anderer und das ist der Herr Jesus und überall natürlich die Maria. Alles, was uns irgendwie ja, an die Bibel erinnert. Aber total verfälscht. Das ist genau das, was der Herr Jesus meint. Was passieren wird in dieser Zeit, wo er weg ist, der König des eigentlichen Reiches. Und dass so alles in die Hände der Menschen gegeben ist. Und wo gesät wird das Evangelium. Und das meiste wird genommen und verdreht. Wie wir beim Ackerbodengleichnis auch sehen. Und ein kleiner Teil nimmt es auf in einen vorbereiteten Herzensboden und bringt viel Frucht. Und der allergrößte Teil wird pervertiert. Alles vorausgesagt. Und wir gehen ja dem Höhepunkt zu, der falschen Braut, der Hure Babylon. Und die dritte Hauptaussage in diesem Gleichnis, sehr offensichtlich, in dieser Zeitphase, in der wir jetzt sind und wo so viel gesät wird, da wird auf sehr unterschiedliche Böden gesät. Und es ist dieses Gleichnis ja auch ein lauter Ruf der Ermahnung. Jeder, der dieses Wort hört, jeder, der dieses Wort empfängt, trägt sofort Verantwortung, was er damit tut. Wie er darauf reagiert. Denken wir an Kapitel 7. Wie hat der hochgebildete Pharisäer Simon darauf reagiert? Er hat genau das Gleiche gesehen, genau das Gleiche gehört, mit eigenen Ohren, mit eigenen Augen gesehen, wie diese Frau, stadtverachtete Sünderin. Und wie hat sie reagiert darauf? Auf das ganz genau, auf den genau gleichen Samen, der in ihr Herz ausgesät wurde, oder in das Herz des Simon. Und es werden hier nun einfach diese vier verschiedenen Herzensböden beschrieben, wie sie so unterschiedlich auf den Samen, sie erhalten alle den gleichen Samen, wie sie so unterschiedlich darauf reagieren. Und dann sehen wir, alles entscheidend ist der Herzensboden. Und das sagt uns auch, schon da haben wir eine große Verantwortung. Hier kann der Mensch selber viel dazu beitragen. Das scheint eine gefährliche Aussage, aber es ist so. Wie kann zum Beispiel eine biblische, gottgemäße Kindererziehung dazu beitragen, dass der Herzensboden der Kinder bestens vorbereitet ist? Einmal das Evangelium selber echt und wirklich aufzunehmen. Wie sehr kann eine Kindererziehung, das ist die allergrößte Verantwortung, die christliche Eltern haben, die besten Voraussetzungen zu schaffen für den Herzensboden ihrer Kinder zur Aufnahme des Evangeliums. Natürlich kann der Mensch etwas dazu beitragen. Natürlich haben wir Verantwortung. Es sind dann nicht die Eltern, denen man auf die Schultern klopfen kann, weil ihre Kinder gläubig geworden sind. Es ist alles trotzdem Gnade Gottes. Aber es ist trotzdem ihre Verantwortung, alles dran zu setzen, die Herzensböden ihrer Kinder optimal vorzubereiten auf das Evangelium. Grundsätzlich bedeutet jedes Hören, jedes Lesen des Wortes Gottes für den Menschen eine Verantwortung. Jeden Tag, wenn wir im Wort Gottes lesen, nehmen wir diesen Samen auf und es fragt sich, wie lassen wir ihn wirken in unserem Leben? Jede Predigt, die wir hören, wie lassen wir das Wort Gottes wirken? Geht es hier hinein oder da heraus und da hinaus? Gott wird uns das einmal alles aufzeigen. Und er möchte, dass wir jetzt darum ringen, dass wir richtig reagieren. Heute können wir anfangen damit. Herr, lass das Wort nicht mehr einfach an mir vorbeistreichen. Hilf mir, es liegt an mir, wenn das passiert. Hilf mir, dass mein Herzensboden so fruchtbar wird, wie es hier beschrieben wird beim letzten Beispiel. Denn wenn ein Mensch Gottes Wort hört, dann gibt es sofort kein Neutral mehr. Dann gibt es kein Neutral mehr. Kein Mensch kann sagen, ja, ich kenne die Bibel, ich habe oft sein Wort gehört, ich war in der Evangelisation und so weiter. Ich lehne das nicht vollständig ab. Ich bin neutral, ich lasse euch das, ich verwerfe das nicht. Ich bleibe neutral. Nein, es gibt kein Neutral. Sobald ein Mensch Gottes Wort gehört hat, ist der Samen gefallen. Und dann ist entscheidend, was mit diesem Samen passiert. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Der Mensch kann nicht den Samen zusammenkratzen. Nein, ich habe nie etwas gehört. Der Samen ist gefallen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir aus diesem Gleichnis lehren. Ich möchte kurz Jesaja 6 aufschlagen. Das war ja schon beim Volk Israel eigentlich das zentrale Problem. Die überaus große Verantwortung, die sie trugen, damit, dass sie sein auserwähltes Volk waren, sein bevorzugtes Volk, dass sie sein direktes Wort hörten, seine direkten Mittler immer wieder hatten, die sie belehrten, die sie riefen, die sie ermahnten, die ihnen prophezeiten. Und nicht nur das alles hatten sie. Sie hatten sein direktes Eingreifen. Vor ihren Augen sein Wirken, seine Wunder. Die Verantwortung ist riesengroß von diesem Volk Israel. Und das kommt hier zum Ausdruck. Das ist hier gemeint, wenn wir diese schier unglaublichen Worte in Jesaja 6 lesen. Nach der Berufung des Jesaja sendet Gott ihn aus zum Volk als Prophet mit einer Botschaft. Jesaja 6, Vers 9 und 10. Und er sprach, also Gott sprach zu Jesaja: Geh und sprich zu diesem Volk, Doppelpunkt. Hört immerfort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht, mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Der Gott Israels, an sein von ihm zutiefst geliebtes Volk. Solche Worte. Es ist nur zu erklären mit dem, was ich vorher geschildert habe. Was wir hier lesen, ist der Endzustand der Verhärtung. Der Endzustand der Ablehnung, Ablehnung, Ablehnung des Wortes Gottes. Dieser Endzustand ist totale Verhärtung. Nachdem sie Generation um Generation das klarste und eindringlichste Wort Gottes gehört hatten und eben immer wieder Zeugen waren vom eindrücklichen Wunderwirken Gottes. Generation um Generation. Und sie wollten nicht sehen und hören und zur Einsicht, das heißt zur Buße kommen. Und jetzt plötzlich können sie nicht sehen und hören und zur Einsicht mehr kommen. Beachten wir auch in unserem Gleichnis diese ernsthafte Sprache, diesen Ausruf des Herrn Jesus, Lukas 8, Vers 8. Ganz am Schluss. Und als er dies sagte, das Gleichnis sagte, rief er, nun heißt es dort im Griechischen in Tat und Wahrheit, phoneo. Und dieses Wort, wir kennen das von Phon, Lautstärke und so weiter. Phoneo, das heißt laut rufen. Es heißt auch schreien. Und der Herr Jesus rief laut aus, nachdem er dieses Gleichnis gesagt hatte. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Er wusste, dass viele dieses Gleichnis gehört hatten, denn er predigte es zu der ganzen Volksmenge. Erst die Auslegung predigte er ganz privat nur den Jüngern. Aber das Gleichnis predigte er der ganzen Volksmenge. Und er wusste sehr wohl, dass ganz viele da waren, die hatten keine Ohren mehr zu hören. Darum sagt er, wer Ohren hat, die noch hören können, der höre. Und wisst ihr, das gilt auch uns. Auch uns passiert dasselbe. Wenn wir das Wort Gottes nicht und nicht und nicht wirken lassen in uns, die Verantwortung steigt und steigt. Und irgendeinmal nimmt die Verhärtung zu. Und wenn wir noch hören wollten, wir können nicht mehr. Wenn noch Ohren hat zu hören, das Wort, den Samen des Wortes Gottes, der höre. Und dies rief der Herr Jesus laut den Leuten zu. Wer hört und gehorcht, ist fast das gleiche Wort. Wer hört und gehorcht, das heißt tut, der wird mehr Licht von Gott erhalten, um noch mehr zu hören und zu verstehen und noch mehr Frucht zu bringen. Auf diesem vierten Herzensboden, ich kann euch sagen, da findet eine gewaltige Multiplikation statt. Das liegt insbesondere am Samen. Aber es braucht eben auch den richtigen Boden, Herzensboden, dass es zu dieser gewaltigen Multiplikation kommt. Unter dem Schlussstrich könnten wir sagen, gibt es vor Gott nur eine Frage an alle, die das Wort Gottes gehört haben. Frucht gebracht, ja oder nein? Frucht gebracht, ja oder nein? Der Seemann, der hier erwähnt wird, der da ausging, um seinen Samen zu sehen, ist übrigens jeder, der die Heilsbotschaft des Reiches predigt. In allererster Linie war es natürlich der Herr Jesus selber. Er war der Erste, der auf diese Weise das Wort Gottes predigte. Aber seither sind viele ihm nachgekommen und haben gesät und gesät. Und es ist unsere Aufgabe, heute genau gleich das Wort zu säen. Denn der Vater will Frucht sehen. Der Vater will Frucht. Er hat alles Recht, alle Frucht einzufordern. Alles Recht. Und er wird die Frucht einholen. Und es wird zu seiner Verherrlichung sein. Ich möchte noch die Auslegung vom Herrn Jesus lesen, ab Vers 11. Das Gleichnis aber bedeutet dies: Der Same ist das Wort Gottes. Die am Weg sind die, welche es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von den Herzen weg. Die Raben, oft ein Bild, oder die Vögel, einfach oft ein Bild für Dämonen in der Schrift. Nicht immer, aber oft ist es ein Bild für die Helfershelfer Satans. Und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Die aber auf dem Felsen sind, sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang. Aber sie glauben, ist so wichtig zu beachten, nur eine Zeit lang. Und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben. Aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren. Das einzige Stelle, wo nicht gesagt wird, wie viel Frucht. Matthäus und Markus sagen ja 30-fältig, die einen, die anderen 60-fältig und die dritten 100-fältig. Eine gewaltige, so oder so gewaltige Multiplikation. Der erste Herzensboden. Dieser Boden ist hart. Hart. Es ist nämlich der Weg. Vers 5 steht ja, er säte etliches an den Weg und es wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels fraßen es. Dieser Boden ist hart. Über diesen Weg geht der ganze Verkehr dieser Welt. Und auf diesen Boden fiel das Wort Gottes. Dort, wo auch die Vögel, also die bösen Mächte eben, auflauen, um den Samen zu stehlen. Auch diese Menschen haben das Evangelium gehört. Sie wollen es aber nicht einlassen. Sie denken nicht daran. Zum Beispiel Simon, der Pharisäer. Das sind nicht einfach völlig gottlose Menschen. Vielleicht die hartesten Herzensböden finden wir bei den Religiösen. Sie lieben diese Welt und dir das Ansehen. Und ihr Boden ist hart gegen das Wort Gottes. Und sie geben dem Wirken und den bösen Mächten in ihrem Leben freie Hand. Freie Hand. Das ist gerade auch, gibt es viele Beispielübertragungen, die man machen könnte, aber gerade auch beim Volk Israel so eine große Not. Kürzlich gerade hat David Cloud beschrieben, etwas über die Geschichte auch in Israel, etwas über die Geschichte eines, oder was heute Thema Nummer eins in Israel ist. Thema Nummer eins ist Yoga. Yoga in den Schulen, Yoga in den Geschäften, Yoga in den Familien, Yoga im Militär, Yoga, Yoga überall. Und zum Beispiel David Ben-Gurion, er war ein totaler Verehrer von Yoga. Er hat den Gott des Himmels nur im Zusammenschnitt gesehen mit Buddhismus, Hinduismus und der Kundalini-Kraft. Dieser Mann, der so viel wusste, er sagte, wir wollen einen ganz neuen jüdischen Staat. Das sind diese Menschen. Der Samen des Wortes Gottes haben sie oft gehört, aufgenommen. Er fiel auf sie, aber er ist hart, hart. Und sie lassen die Mächte der Finsternis noch so gerne den Samen wieder wegstehlen. Der zweite Herzensboden. Felsiger Boden. Auch dieser Boden ist hart. Aber wie so oft auf dem Felsen gibt es eine dünne Staub- oder Erdschicht. Und darunter kommt gleich der Fels. Und wenn es etwas feucht ist, bleibt dort ein bisschen länger die Feuchtigkeit. Und das sind die Menschen, die das Evangelium freudig und gefühlsbetont aufnehmen. Es sind diejenigen Menschen, die vor allem auf die manipulative und gefühlsbetonte Predigt am allermeisten reagieren. Die sich in so einer Atmosphäre sehr rasch bekehren. Der Same sprießt nach oben. Sie meinen es eigentlich ein Stück weit aufrichtig. Und es sprießt blitzschnell nach oben, aber nach unten können sich keine Wurzeln ausbilden. Und diese Menschen sind dann sehr wetterwendig und sie werden von jedem Wind hin und her getrieben. Sie haben keine Festigkeit. Und vor allem bei Schwierigkeiten werden sie dann sofort aufgeben. Und ihr Glaube verdorrt. Ihr Glaube verdorrt. Und oft werden solche Menschen noch dann selber zu Verfolgen der echten Gläubigen. Ist auch in kirchengeschichtlich oft zu beobachten. Viele der schlimmsten Verfolger haben klar einen geistlichen, christlichen Hintergrund. Der dritte, da kann man sagen, ich habe noch vergessen, beim ersten Herzensboden, da wurde das Sprießen verhindert des Samens, das Wachstum des Samens wurde verhindert und die Frucht wurde verhindert. Hier beim zweiten Herzensboden, da fand das Sprießen statt, aber das Wachstum wurde verhindert und die Frucht wurde verhindert. Der dritte Herzensboden, offensichtlich guter Boden. Dort wächst allerhand. Es sprießen eben auch Dornen darin, Unkraut. Und die Dornen wachsen mit dem guten Samen auf. Aber mit der Zeit sind diese Dornen stärker und sie ersticken das Wort, so dass es keine Frucht bringt. Vergessen wir auch nicht, was Frucht in erster Linie heißt für unseren himmlischen Vater. Frucht heißt ja immer in erster Linie Jesus-Ähnlichkeit. Das ist die Frucht, die er sucht. Er sucht nicht irgendwelche Früchte. Er sucht die Ähnlichkeit seines Sohnes in den Menschen. Die Dornen. Hier im Lukas-Evangelium sind es Sorgen, Reichtum und Vergnügungen des irdischen Lebens. Bei Matthäus ist es die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums. Bei Markus sind es die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen. Wir sehen, überall geht es aber um den Reichtum. Und das müsste uns eigentlich als so reiche Schweizer schon deutlich beschäftigen. Der Reichtum, sind wir nicht alle materiell so reich und damit in große Gefahr des Betrugs, betrogen zu werden vom Reichtum. Das heißt, wir verlassen uns mehr auf unsere materielle Absicherung als auf den Herrn. Statt unser ganzes Leben, unsere ganze Energie auf das Wirken und Dienen für ihn zu setzen, stehen wir in Gefahr, auf die Karte Beruf, Karriere, gesichertes Einkommen oder vor allem auch Bequemlichkeit zu setzen. Und dieser Reichtum führt ja zwangsläufig zu diesem Begehren nach anderen Dingen. Das wird zwangsläufig kommen, nach den Vergnügungen dieses Lebens. Und was passiert? Frucht verhindert. Das Sprießen hat stattgefunden, ein gewisses Wachstum hat stattgefunden, aber die Frucht wurde verhindert. Der vierte Herzensboden. Wenn wir das so lesen, den vierten Herzensboden, können wir uns fragen, sind diese Menschen schon vor ihrer Bekehrung sehr gute Menschen, halbe Heilige? Mit einem solchen Herzensboden? Ich glaube nicht. Das Wort beschreibt uns selber, dass das unmöglich ist, weil die Sünderin hatte genau diesen Herzensboden. Es sind nicht Menschen, die vor ihrer Bekehrung kaum gesündigt haben, die schon sehr gut, schon sehr viel wussten über das Evangelium. Es sind nicht nur solche Menschen. Es können schwerste Sünde sein. Die Frau war beladen mit schweren Sünden. Aber das Wort, das sie traf, es traf sie eben. Sie ließ es sich treffen und zu einem tiefen Zerbruch führen. Und das ist der gute Boden. Das ist der gute Herzensboden. Der tiefe Zerbruch. Da ist die Sünderin so ein gutes Beispiel. Aber es gibt auch das andere. Ich denke oft auch an das Beispiel meines lieben Bruders Eddie. Ich darf das jetzt gut sagen, er ist nicht da. Aber wie er war ein anständiger Mann vor seiner Bekehrung. Sehr pflichtbewusst. Und doch hat er das Wort Gottes gehört. Er hat keinerlei christlichen Hintergrund in seiner Familie. Gehört und noch einmal gehört und noch einmal gehört. Und das hat gewirkt an seinem Herzensboden. Bis er dann klar auf die Knie gefallen ist und zu Gott um Errettung geschrien hat. Solch ein Herzensboden, der in den Zerbruch sich führen lässt, das ist hier gemeint. Und dann werden bei solchen Menschen auch Unkraut und Dornen ausgeräumt. Das heißt hier nicht zwangsläufig, dass dieser Gurtenherzens ganz von Anfang an völlig unkrautfrei war. Aber sie räumen es aus und bewahren das Wort in einem feinen und guten Herzen. Wichtiger Aspekt, bewahren. Man kann ihn nicht aufnehmen in einem guten Herzensboden und dann weiterfahren wie vorher. Bewahren in einem feinen und guten Herzen. Sie sind verankert im Wort und wandern im Geist, tragen die Frucht des Geistes. Und von diesen Menschen bringt nicht jeder gleich viel Frucht. Das scheint für den Herrn gar nicht das Entscheidende zu sein. Das Entscheidende ist, dass sie Frucht bringen. Sei es 30-fältig oder sei es 60-fältig oder sei es 100-fältig. Vergessen wir auch nicht, dass die Frucht das einzige wirkliche Echtheitszeichen von wiedergeborenen Gläubigen ist. Der Fokus in diesem Gleichnis liegt also auf dem einzelnen Menschen, wie er auf das Evangelium reagiert. Das Sehen Gottes hat nur eine Absicht, ein Ziel: Frucht ernten können. Der Same auf jedem Herzensboden ist immer derselbe. Es braucht auch keine besonders raffinierte oder anziehende Form des Evangelisierens. Das, was die Christen alle Kraft darauf gesetzt haben in den letzten 50 Jahren, auf die Methode, auf das Umfeld, um die Leute anzuziehen, dass sie so weit gegangen sind und Hurerei treiben mit der Welt, indem sie Rock- und Popmusik brauchen und denken, die Leute kommen und hören das Evangelium Jesu Christi. Deshalb. Nein, es braucht den gepredigten, ausgesäten Samen des Wortes. Und das Gleichnis zeigt die drei großen Feinde des Evangeliums. Satan, die Welt, das Fleisch, eben die Vögel, die Vergnügungen des Lebens, der Reichtum und das Fleisch, die Sorgen, Begierden, das große Ego, die dünne Erdschicht und darunter gleich der Felsen. Und es zeigt uns auch die Tatsache, dass relativ wenig Menschen, die das Evangelium hören, auch wirklich gerettet werden. Es gibt keinen Prozentsatz an. Aber das ist einfach eine Tatsache. Viele sind berufen und wenige sind auserwählt, die diese Berufung auch wirklich Folge leisten. Für uns gilt sicher am allermeisten die Warnung des dritten Herzensbodens. Die Sorgen dieser Weltzeit, der Betrug des Reichtums, die Begierden nach anderen Dingen. Und damit spricht der Herr wirklich jeden von uns ganz persönlich an. Ich persönlich will und muss mich das sehr genau überlegen. Wie reagiere ich auf dieses sein Wort? Und vergessen wir eben nicht, wer hört und gehorcht, das heißt tut, wird mehr Licht von Gott erhalten, um noch mehr zu hören und zu verstehen. Und noch mehr Frucht zu bringen. Das Wachstum in der Heiligung oder das Glaubenswachstum bedeutet, was bedeutet das? Oder was ist damit gemeint? Ist damit gemeint, Gottes Wort und seine Lehre immer besser formulieren und predigen zu können? Nein. Glaubenswachstum bedeutet, Schritt für Schritt Gottes Wort im ganz praktischen Alltag umzusetzen. Schritt für Schritt sein Wort umzusetzen und mehr ihm zu gehorchen. Wir können es nicht alles auf einmal. Niemand von uns kann das. Aber er möchte, dass wir das, was wir erkennen, auch dranbleiben und es umzusetzen versuchen mit seiner Hilfe, mit seiner Kraft, nicht aus eigener Kraft, aber Schritt für Schritt ihm gehorchen, wenn selbst der Herr Jesus gehorsam lernen musste, wie viel mehr wir. Viel zu erkennen, wenig umsetzen, ist sehr gefährlich. Es führt zu einem elitären Denken und zu geistlichem Stolz. Sehr gefährlich. Viel erkennen wollen und wenig davon umsetzen. Und ich bin so froh, dass wir heute damit anfangen dürfen. Oder heute ihn bitten dürfen, dass wir sein Wort ganz praktisch in unserem Alltag Tag für Tag anwenden, ausleben, gehorchen dürfen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort Leben ist, Geist und Leben, dass es in uns wirken will. Auch jetzt dieses Wort von diesem Gleichnis, Herr. Du siehst, was uns so sehr betrifft. Diese Dornen, die so leicht in unserem Herzensboden sprießen. Insbesondere alles, was zusammenhängt mit unserer Sicherheit, mit unserer materiellen Versorgung, mit dem Reichtum, dass wir uns so leicht auf all diese Dinge verlassen können und so schwer haben, uns wirklich ganz auf dich zu verlassen. Wie wollen wir uns auf dich in geistlichen Dingen verlassen, wenn wir es auch im täglichen Leben, im Alltag nicht können, im materiellen, Herr? Hilf du, bewahre du und zeige du, wie wir dir doch auch in unserer Welt der Verführung und des Reichtums in allem Vertrauen lernen können, Herr. Danke, dass du deine speziellen Wege hast, uns auch durch diese Situation durchzuführen, uns wachsen zu lassen in dieser Situation. Hilf du einem jeden von uns, Herr, und bewahre du ein jedes in dieser kommenden Woche, auch die, die nicht unter uns sind. Herr, halte deine schützende Hand über einem jeden. Stärke, ermutige die Herzen, gib neue Glaubenszuversicht und neue Nähe zu dir, Herr. Amen.